Hallo und herzlich willkommen zur 45. Episode des Risikozone Podcasts, dem Podcast über Sicherheit und Zuverlässigkeit moderner Technologie. Mir gegenüber sitzt virtuell an diesem schönen sonnigen Tag Andreas Noack, Professor an der Hochschule Stralsund und Leiter des Instituts für sichere mobile Kommunikation, kurz ISMK, und ich bin Viktor Gaske, wissenschaftlicher Mitarbeiter am ISMK. Wir berichten zweimal im Monat über aktuelle Themen in der IT-Sicherheitswelt und das Thema, das uns heute beschäftigt, hat es in sich. Wir berichten heute über eine echte Backdoor, die Angreifern um Haaresbreite einen Generalschlüssel für das Internet verschafft hätte. Hallo Andreas.
Hey, ja, das wird, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Episode, denn der Angriff wird wahrscheinlich noch etwas größere Wellen schlagen, vermute ich mal.
Genau, und wie immer gilt, dass wir, wie es in der freien und aufgeklärten Wissenschaftsgesellschaft nötig ist, natürlich über die Lücken intensiv reden müssen, um uns zu schützen. Das heißt, wir erklären euch auch, wie das da funktioniert, was die da getan haben. Aber die im Podcast erwähnten Methoden und Werkzeuge für Angriffe sind natürlich einzig und ausschließlich dem Bildungszweck zur Verbesserung der IT-Sicherheit dienlich. Wir merken ausdrücklich an, dass unter anderem das Ausspähen und Abfangen von Daten sowie die Computersabotage strafbar sind und sind eigentlich auch guter Dinge, dass das, was da jetzt passiert ist, verfolgt wird bzw. verfolgt werden muss. Denke ich mal.
Genau. Wobei hier natürlich die Hauptproblematik auch da ist, wer ist eigentlich der Angreifer?
Genau.
Denn das ist, glaube ich, bis heute noch nicht bekannt geworden.
Ja, also es gibt natürlich ein Pseudonym, wie diese Person da bekannt wurde, aber die Attribution, also die Zuschreibung, wer das nun wirklich ist, ist schwierig. Und das werden wir dann auch im Verlauf der Episode sehen. So, und der abschließende Satz ist natürlich immer: Unternehmensnennungen dienen soweit nicht anders angegeben, nur zur Veranschaulichung von Sachverhalten. Ich glaube, die Unternehmensnennung, die heute am spannendsten ist, ist Microsoft, denn da ist der Angestellte aktuell der anderes Freund, der tatsächlich die Lücke gefunden hat. Selber war er ja bei im Postgres-Team und ist jetzt eben für Microsoft tätig, hat aber, wie gesagt, auch diese Lücke gefunden, die wir euch gleich kurz erläutern werden. Und ja, hat tatsächlich auch von seinem Chef, also Satya Nadella, entsprechende Glückwünsche bekommen. Das ist natürlich ein positives Thema, gute PR für Microsoft, dass ihre Leute sind, die das im Grunde finden. Sonst gibt's ja manchmal nicht so gute Nachrichten, wie zum Beispiel diese riesige Lücke, wo es jetzt den Abschlussbericht gab, beziehungsweise diesen Sicherheitsvorfall. da sieht man dann auch großer Konzern. Manches läuft gut, manches nicht so. Und so verteilt sich das. Okay, ja, bevor wir allerdings in die Thematik heute einsteigen, möchten wir noch einen Leserbrief aufgreifen, und da haben wir nämlich etwas von Matthias bekommen, einem unserer treuen Zuhörer, zur Risikozone Episode 43, und ich lese mal ganz kurz den Kommentar vor. In der Risikozone 43 ging es ja um VPN, da hat Andreas von seinen Erfahrungen mit WireGuard berichtet. Läuft dein Setup eigentlich noch?
Ja, mein Setup läuft wunderbar tatsächlich. Ich habe es heute noch benutzt und ich kann, ganz egal in welchem Netz ich bin, ich glaube, das dauert nicht mal eine Sekunde, da bin ich zu Hause eingeloggt und kann direkt auf meine internen Services zugreifen.
Oh, das ist cool, das ist cool. Ja, Matthias hat da auch eine längere Geschichte mit VPNs hinter sich. Ich lese mal kurz vor. Hi, tatsächlich habe ich schon eine längere Geschichte mit VPNs im privaten Umfeld hinter mir. Allerdings, um ehrlich zu sein, wenig erfolgreich. Das heißt, er hat scheinbar eingesetzt OpenVPN, Tink, WireGuard. Und dann schreibt er, was mir jetzt geholfen hatte, ist Tailscale, was unten drunter tatsächlich auch WireGuard einsetzt und auch sonst viel Open Source macht, aber es nimmt einem einige der von euch besprochenen Dinge ab, das heißt privater DNS, Routing-Szenarien, Rendezvous-Dienst etc. Bin seit einem Jahr sehr zufrieden. Ja, das ist doch schön zu hören, dass ihr da auch eigene Lösungen habt. Ich musste tatsächlich gestern erstmal nachgucken, was Tailscale macht. Weil es ist mal wieder so ein typisches, ich nenne die Dinger immer Venture Capital Funded Startup, soweit ich das verstanden habe. Also da ist eine Firma hinter, die ein Open Source Tool baut. Ich hoffe, dass ich das nicht verdrehe. Also es gibt auf jeden Fall Tailscale die Firma und Tailscale die Open Source Software. Und bei der Open Source Software haben wir es mit einem Programm zu tun, was auf WireGuard aufbaut, aber eben um einige Dienste ergänzt. Das heißt, das ist so ein bisschen wie das Ganze drumherum. Das heißt, du hast da Authentifizierung über OAuth, du hast Routing, du hast einen Mechanismus, der nennt sich Exit Node. Das heißt, da kannst du einrichten, ob zum Beispiel der komplette Input, Datenverkehr über eine bestimmte Stelle rausgeroutet werden soll, also so eine Default-Route über VPN. Und hast natürlich alles Mögliche drin. Lustigerweise haben die auch eine interessante Range sich gesetzt für IP. Das heißt, die sind im Carrier-Grade NAT unterwegs und machen da ihr Zeug, damit dann im Grunde alles funktioniert, auch mit der Anbindung. Ja, wie denkst du darüber, Andreas?
Über so eine Komplettlösung, ja. Also grundsätzlich befürworte ich das ja, dass man sich im Internet tatsächlich ein bisschen sicherer fortbewegt. Und wenn man Anwendungsszenarien hat, für die man eben VPN braucht, so wie ich zum Beispiel, wenn ich dann auf meine Services zu Hause zugreifen möchte, dann macht das durchaus sehr viel Sinn. Und ich glaube, gerade wenn man den Aufwand so ein bisschen scheut, das alles manuell zu machen, ist das eine gute Sache.
Genau, aber grundsätzlich, also ja, auf jeden Fall. Und ich würde noch zu den Zusatz geben, dass es auch so eine Zielgruppenfrage ist. Das heißt, wer ein Standardanwender ist, der kann gerne auf sowas wie Tailscale setzen. Ich müsste das auch mal ausprobieren, weil mich interessiert das. Wenn man aber die Lust hat, sich alles mit WireGuard selber einzurichten und der Herr über seine eigenen Routing-Tabellen zu sein, etc. pp. Oder das vielleicht in seinen Ansible integriert, dann hat man ja ein Tailscale-Äquivalent. Ne?
Ja, also ich glaube, das hängt auch ein bisschen immer ab von der Plattform, die man so benutzt. Also ich benutze ja jetzt WireGuard vor allen Dingen, ich habe so ein SDN-System zu Hause, weil das eben unterstützt. Und ja, da fahre ich eigentlich ganz gut mit. Ich meine, da kommen dann ja auch noch andere Service-Features. Ich habe vorhin, weil wir kurz drüber gesprochen hatten, einmal meinen Tor-Browser aktiviert. Und zack, springt mir mein SDN-System in den Nacken und sagt, hey, du hast Tor benutzt. Da würde ich mal lieber aufpassen. Also das bringt natürlich auch andere Services mit, wenn man so ein Komplettsystem hat. Und das wird bei Tailscale wahrscheinlich ähnlich sein, dass du auch Services hast, die du jetzt mit einem puren WireGuard einfach nicht hast. Also wie das Single Sign-On oder DNS, wenn die da noch spezielle Sachen machen. Und ich glaube, wenn man einen guten Anwendungsfall dafür hat, dann wäre ich, glaube ich, immer dabei, so ein Komplettsystem zu nutzen, weil man oft das Problem hat, wenn man die Dienste einzeln hat und es updatet sich eine Komponente, dass alles so halb auseinanderfallen kann. Und wenn man alles aus einer Hand hat, dann kann man tatsächlich sich ein bisschen Zeit ersparen, weil man zieht einmal das globale Update rein und dann funktioniert alles wieder.
Genau.
Also ich habe die Erfahrung, ich habe sehr lange OpenWRT betrieben und wirklich alles ist selber gemacht. Und aus den Zeiten weiß ich noch, wenn man alles selber macht, dann kann das auch schon mal eher ein bisschen schwierig sein.
Kommt vor allen Dingen drauf an, wenn man Produktivsystem darstellen muss. Das heißt, wenn man ein System hat, wo, wenn es mal nicht geht, egal ist, dann mag das noch ein bisschen von dem Druckgebäude anders sein, als wenn man ein System hat, was Schaden verursacht, wenn es nicht online ist. Genau. Wo ich tatsächlich im Kommentar die ganze Zeit noch überlege, was er damit meint, ist der Begriff Rendezvous-Dienst. Also wir kennen ja Rendezvous aus Tor. Mhm. Wo sich ja zwei Komponenten zu einem gemeinsamen Punkt verbinden, damit es keine einheitliche Verbindung durchgibt. Ich glaube, so war das Konzept, ne?
Genau, weil wir hatten Tor ja auch schon mal durchgesprochen. Und das Wesentliche ist ja, dass du bei Tor einen Weg über drei Knoten nimmst, weil der mittlere Knoten dann jeweils nur den ersten und den letzten Knoten sieht, aber kein Knoten die Übersicht über die erste und die allerletzte IP-Adresse hat, also die vom Ziel und die von dir selbst. Und da gibt es einen Modus, wenn man solche Onion-Links verwendet, dann kann man einen Rendezvous-Knoten haben, dann baut man eben einen Pfad mit drei Hops zu diesem Rendezvous-Punkt auf und von diesem oder zu dem Rendezvous-Punkt wiederum wird von dem Ziel ein Pfad mit drei Hops aufgebaut, sodass dann beide entsprechend anonym unterwegs sein können. Ziel als auch derjenige, der das Ziel ansteuert.
Genau, weil beim normalen Tor hast du es ja so, dass auf jeden Fall die Zieladresse üblicherweise bekannt ist, auch wenn der Absender verschleiert wird. Und das ist ja erst schwieriger, wenn man einen Dienst nutzen möchte, bei dem nicht mal das Ziel bekannt ist.
Ja.
Genau. Es gibt tatsächlich auch Zertifikate für Onion-Adressen. Das ist ganz lustig. Also Facebook hat sich eins ausstellen lassen, weil die wollten eben für, also der Gedanke hinter diesem ganzen Tor-Konzept ist ja in unterdrückten Ländern trotzdem noch Konnektivität zu westlichen Diensten zu ermöglichen. Und dann ist natürlich klar, dass Facebook da auch mitmacht. Ne?
Hat natürlich irgendwo Vorteile, aber auch Nachteile, ne?
Ja, klar. Also
Facebook. Vorteil ist ganz sicher, da kann sich kein bösartiger Server einsetzen und sagen, hey, ich bin Facebook, übertrag mir doch bitte mal dein Passwort.
Mhm.
Nachteil ist allerdings, dass die Überwachungsapparat in diesen Ländern auch relativ schnell erkennen, dass es Facebook ist.
Ja, aber du siehst ja nicht, der wird ja zum Glück nicht per DNS übertragen.
Ja, aber du musst ja als Endnutzer dann, also als Endnutzer musst du auch irgendwie herausfinden, dass es Facebook ist, sonst bringt dir die ganze Nummer ja nichts. Da muss ja also schon irgendwie Facebook drinstehen.
Ja, das ist nur die Schwierigkeit bei diesem ganzen Krypto-Thema. Wo kommt man überhaupt an die Liste der Zertifikats Dinger ran? Ja, also ist ja ist ein schwieriges Thema, aber sowieso, wenn man in Tor unterwegs ist, man weiß ja immer nicht, wo ist Ziel und naja, das macht's nicht so einfach und wird ja auch recht viel geblockt. Das heißt, also es gibt scheinbar eine ganze Reihe von Unternehmensnetzen, die prinzipiell auch ganz normalen Datentraffic im Grunde komplett abblocken. Also die kann man nur über das normale Internet öffnen, weil irgendein Firewall-Provider wahrscheinlich gesagt hat, ach, wir sperren mal alle Exit-Knoten. Hm. Wahrscheinlich haben die dann auch schon ihre Geschichten damit gehabt. Aber darauf wollen wir jetzt eigentlich so nicht eingehen. Was ich tatsächlich auch noch sehe, Yara können wir nachher noch bezüglich der XZ-Lücke machen, denn da gab es auch einen interessanten Einwurf. Aber das war diese eine Sache. Also Tailscale, nette Variante. Vielen Dank auf jeden Fall für den entsprechenden Beitrag, für deine Erfahrung, Matthias. Wenn andere aus der Community noch entsprechendes Feedback haben und vielleicht ihre VPN-Lösung zeigen möchten oder vorstellen möchten oder sagen, das funktioniert gut, das funktioniert schlecht, am besten entweder kommentieren auf unserem Blog risikozone.de oder uns eine E-Mail schreiben, info@risikozone.de. Wir freuen uns immer auf euer User-Feedback oder auf euer Hörer-Feedback, damit wir auch einen Podcast für euch machen können. Das ist ja das Ziel des Podcasts. Genau. Ja, und die zweite Thematik spricht auch eine Episode an, die tatsächlich drei Episoden davor war. Risikozone 40, da hatten wir ja das Thema der Episode gewählt, Router-Domain weggeschnappt, wo es im Grunde darum ging, dass AVM es scheinbar versäumt hat, die Domain fritz.box, die auf einmal eine öffentliche Domain wurde, weil .box als neue gtld eingeführt wurde, zu registrieren. Und da gibt es jetzt auch ein Update, dass diese Domain jetzt irgendwie doch aus dem Verkehr gezogen wurde. Also das war ja so eine NFT-Site, worauf das erstmal verlinkte, aber ich glaube, da gibt es nämlich noch keine Informationen im Heise-Artikel. Es ist davon auszugehen, dass AVM da seine Markenrechte geltend gemacht hat. Und dann ist erstmal die eine Seite nicht mehr an sich so zugreifbar. Und dann müssen wir schauen, was da möglich war. Oder was da möglich wird, aber auf jeden Fall wissen wir, okay, da ist ein bisschen Bewegung im Spiel, vielleicht sehen wir da Schadensbegrenzung. Also auch da gibt's ein Update und da wird gefixt. So, jetzt kommen wir endlich zum Thema, worüber wir heute sprechen möchten, heute in dieser Episode auf jeden Fall. XZ ist, denke ich mal, dem einen oder anderen entweder bekannt oder nicht bekannt, aber vielleicht dürfte auf jeden Fall euch der SSH-Dienst bekannt vorkommen. Ne? Den haben wir ja in vielen Episoden schon besprochen. Und ja, worum es jetzt geht, ist im Grunde, dass wir ein der größten und bemerkenswertesten Supply-Chain-Attacken oder Angriffe jetzt der letzten Jahre oder vielleicht Jahrzehnte oder eine der größten im Open-Source-Ökosystem beobachten können, wo im Grunde ganz gezielt Angreifer versuchten, sich über SSH Zugriff zu verschaffen, ohne an einer Authentifizierung erfolgreich teilnehmen zu müssen. Das heißt, ein klassischer Authentication-Bypass. Und umgesetzt wurde das durch das Einstreuen einer Hintertür, einer Backdoor in einer Abhängigkeit von SSH unter ganz bestimmten Bedingungen wird da nämlich XSet inkludiert. Und XSet ist an sich erstmal ein Dateiformat, das auf libLZMA aufbaut, also auf LZMA aufbaut. Hieß früher libLZMA und führt eben eine Datenkompression und Dekompression durch mit eben diesem angepassten LZMA-Algorithmus, der von Abraham Lempe und Jakob Ziff stammt. Ist ein ganz bekanntes Ding und sehr, sehr viel baut auch drauf auf. Naja, und diese Datenkompressions- und Dekompressionsbibliothek hat ein Update bekommen. Und mit diesem Update von einem ganz bestimmten Autor, der sich in das Projekt Zugriff über viele Jahre erschlichen hat.
Wie lang war der Zeitraum?
3 Jahre.
3 Jahre. Über 3 Jahre hat er also an dem Projekt rumgebohrt, bis er endlich den Durchgriff hatte?
Genau, 3 bis 4 Jahre. Wir gehen nachher mal die Zeitleiste durch. Das ist nämlich ein spannender Einstieg. Und über diese 3 bis 4 Jahre ging er dann sukzessive immer weiter rein, um eben eine Sache in einer Abhängigkeit zu ändern, die dann durchschlägt und diesen Authentication Bypass in SSH ermöglicht. Das ist erstmal ein Ding, ne?
Ja, das Ziel der ganzen Sache war ja im Endeffekt, dass ich eine Remote-Zugriffsmöglichkeit auf SSH-Server habe. Und wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, so ein SSH-Server, der läuft im Wesentlichen auf irgendwie 90% aller Server. Und mit dieser Backdoor, also wir werden ja noch drüber sprechen, wie die entstanden ist, wie die funktioniert, mit dieser Backdoor kann ich, ohne einen Benutzernamen und Passwort zu haben, auf dem Server mit System, also Root-Rechten, kann ich einen Befehl absetzen. Und wäre das passiert, dass diese Backdoor jetzt weitläufig ausgebreitet worden wäre, also hätten die ganzen Distributionen das aufgenommen, dann vermutlich mal hätte das wahrscheinlich jetzt ein Vierteljahr, ein halbes Jahr gedauert, dann wäre die fast auf allen aktuell gepatchten Systemen drauf gewesen und dann hätte man die ganzen Systeme, also alle, die aus dem Internet erreichbar sind, angreifen können und vermutlich von dort noch weitere interne Server unter Beschlag nehmen, die nicht direkten Zugriff nach Durchgriff nach außen haben.
Genau, und ich glaube, spannend an dieser Story ist nicht nur der Teil, wie es reinkam, sondern auch, wie es gefunden wurde. Mhm. Also das hat mir ja im Grunde so ein bisschen Ostern zerlegt, weil als die Nachricht dann am Karfreitag reinkam, nachmittags, 29. März, da wurde es auf einmal spannend. Und gefunden wurde es durch Zufall. Weil Andres Freund, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, der ein Postgres-Entwickler ist, bei seinen Performance-Tests zufälligerweise gesehen hat, dass der Login länger dauert. Mhm. Und alleine diese Vorstellung, dass das im Grunde der Einstieg war, wie es losging, finde ich schon wahnsinnig. Und dann hat er natürlich eine riesige Analyse so ein bisschen gestartet, wollte ein bisschen tiefer eintauchen und da hat er dann die Büchse der Pandora im Grunde geöffnet und hat das ja im Grunde dann auch auf der Mailingliste diskutiert und veröffentlicht. Ne?
Ja, ist insgesamt schon echt ein dickes Ding. Also vor allen Dingen auch die Idee, eben nicht OpenSSH direkt anzugreifen, weil das wird ja wahrscheinlich sicherheitskritisch deutlich mehr beäugt werden als so eine Hilfsbibliothek, die man nur unter ganz bestimmten Umständen braucht. Und wenn man sich das Ganze, die ganzen Details anschaut, dann ist es ja noch nicht mal so, dass das XSet eine Hilfsbibliothek von OpenSSH ist. XSet ist eine Hilfsbibliothek von SystemD und SystemD ruft OpenSSH auf. Das heißt, wir greifen eine Software an, die in einer anderen Software enthalten ist, die eine andere Software startet. Und das ist schon relativ fortgeschritten.
Genau, und alles, jetzt kann man wieder sagen, es baut auf Systemd auf.
Ja, ich glaube, aber Systemd kann man jetzt nicht keine Schuld in die Schuhe schieben. Also das hätte ja auch jedem anderen Projekt
passieren können. Genau. Es ist auch immer noch nicht, das sei vielleicht da auch hinzugesagt, es ist ja immer, ich habe noch keinen finalen Abschlussbericht gelesen. Also das Einzige, wo dieser Deep Dive da war, wo im Grunde die Lücke ein bisschen mehr auseinandergenommen wurde, das war auf Blue Sky, also dem einem der Twitter-Nachfolger, so ein Thread, wo im Grunde beschrieben wurde, okay, hier, so geht das. Aber es ist ja immer noch nicht abschließend geklärt, ob es nur das war, weil es wurden im Grunde getauschte Binaries ausgeliefert und die müssen, also es liegt für einen Teil der Software nicht der Quelltext vor. Der muss ja reverse-engineert werden und das macht es so schwierig.
Wobei ich ja ganz spannend fand, es gibt ja bereits den ersten Proof of Concept. Witzig fand ich jetzt auch, also ich will jetzt nicht nichts Bösartiges über das BSI sagen, aber es gab vom BSI eine Meldung, die tatsächlich dieses Repo verlinkt hatte, wo es ein Proof of Concept gibt und dann aber unter die Meldung drunter geschrieben hat, es gibt noch kein Proof of Concept. Und tatsächlich gibt es einen fertigen Proof of Concept, den haben wir auch schon ausprobiert, und diese Fernwartung, also dass man sich einloggen kann bei so einem Server ohne das Passwort und Befehl absetzen kann, das haben wir beide ja schon ausprobiert und das funktioniert tatsächlich erstaunlich einfach und zuverlässig.
Genau, man muss natürlich die Backdoor dann nochmal patchen, weil da ist ja was im Grunde eingebaut.
Genau, aber es bleibt ja die Original-Backdoor. Das Einzige, was getauscht wird, ist ein bestimmter Schlüssel, den man braucht, um die Nachrichten, die man an dieses System schickt, zu signieren, weil tatsächlich wurde die Backdoor so designt, dass nur bestimmte Leute überhaupt den Zugriff auf diese Backdoor bekommen. Also nach dem Motto, wir reißen mal eine Lücke rein, aber die darf nicht jeder benutzen. Also das ist schon relativ fortgeschritten und dementsprechend aber auch schwerer zu entdecken, weil man eben direkt den Kreis der Hacker eingrenzt auf wohlmöglich bestimmte Gruppen, die vielleicht dafür bezahlen, um das eben möglichst lange geheim zu halten. Wahrscheinlich, es hat nur leider nicht geklappt. Oder was heißt leider? Zum Glück nicht.
Ja. Ich glaube, diese Lücke ist so fortgeschritten, dass es schon Sinn macht, die aus verschiedenen Ebenen zu betrachten. Das heißt, ich würde jetzt erstmal vorschlagen, und so können wir dann im Grunde weiter fortfahren. Also es gibt auf jeden Fall erstmal die Exploit-Ebene. Das ist der Code. Da, wo die Backdoor untergebracht wurde, da, wo man sehen kann, okay, so wurde es technisch implementiert, so wurde es umgesetzt, so wurde es obfuskiert, also verschleiert. Und so funktioniert es. So, jetzt kommt aber eine Backdoor an sich ja so nie gleich in Software rein. Das heißt, das muss ja irgendwie einer noch reinbringen. Also haben wir mit der nächsten Ebene zu tun. Wir haben mit der zwischenmenschlichen Ebene zu tun. IT ist ja auch ein Produkt von menschlicher Kooperation. Und wenn jetzt einer ankommt und sagt, hier, ich habe folgende Änderung, das kommt nicht durch. Das ist dafür ist ja Linux auch notorisch bekannt, wenn man jetzt den Kernel anguckt, dass das sehr, sehr schwierig durchzubekommen ist. Da wurden verschiedene Schwächen ausgesetzt. Das heißt, da sind wir auf der Social Engineering-Ebene. Es wurde ein Projekt ausgesucht, das eigentlich schon fertig durchentwickelt ist, wo jetzt nur noch Features kommen, die unwichtig sind, könnte man jetzt sagen. Also wo im Grunde nur noch so Pflege gemacht wird. Bei diesem Projekt ist der Maintainer inaktiv gewesen, hat nicht viel Zeit gehabt. Es wurde Druck auf ihn ausgeübt, sodass dann schlussendlich der Maintainer Zugriff gewährt wurde. Ne? Das ist so diese Ebene. Und dann haben wir eben, das schließt sich so ein bisschen dran an, die Ökosystemebene. Das heißt, wie kann es sein, dass eine Lücke in einer Datenkompressionsbibliothek auf einmal eine Backdoor in SSH reinreißt? Das heißt, da muss der Angreifer schon gewusst haben, okay, unter dieser Konstellation kann man das ausnutzen, also machen wir es so. Und diese Konstellation, die drohte ja auch zu kippen, worauf wir dann nachher nochmal eingehen können, weil zwei Prämissen im Grunde auf einmal nicht mehr gegeben waren, weswegen der zeitliche Druck erhöht wurde. Aber gehen wir nochmal auf den Exploit an sich ein. Wie funktioniert das Ding? Wie kann man es am ehesten beschreiben?
Also, der Exploit funktioniert so, du kannst dich ganz normal bei dem SSH-Server anmelden. Der infizierte OpenSSH-Server läuft auch weiterhin so. Und für gewöhnlich gibt es auch keine Besonderheiten. Aber man kann im Verbindungsaufbau, im Zertifikat, einen Wert verstecken in einem numerischen Wert, kann man in einem ganz bestimmten Format eine Information verstecken, die selber eine verschlüsselte Anweisung enthält. Und wenn ich das tue, dann wurde herausgefunden, du kannst mit einem ganz bestimmten Schlüssel symmetrisch verschlüsselt was unterbringen. Dieser Schlüssel sind die ersten 32 Byte eines ED448 Public Keys, also des Public Keys, der da benutzt wird. Und wenn du dann in dem numerischen Wert, der in dem Zertifikat drinsteht, was du benutzt, um dich zu verbinden, wenn du da dann diesen verschlüsselten Payload drin versteckst, dann kannst du innerhalb dieses Payloads, also wenn du den, also bevor du den verschlüsselt hast, noch mal ein Kommando unterbringen. Und dieses Kommando, das wird dann auf dem System, ohne dass du komplett angemeldet bist, ausgeführt.
Und zwar mit den Rechten des SSH-Daemons, der ja entsprechend auf Root unterwegs ist. Das macht es eben so fies. Wir haben es ja mit ID ausprobiert, also so, man zeigt mir, was für Rechte du hast, und dann sagt der, ja, du bist unterwegs als UID 0 Root.
Genau. Jetzt kommt noch die Gemeinheit dazu. Ich habe ja gerade schon von dem Kommando gesprochen, was in diesem numerischen Wert untergebracht ist, versteckt wurde. Und dieses verschlüsselte Kommando, das wiederum braucht auch noch eine digitale Signatur. Und es wird gegen einen bestimmten Key geprüft, der in dem Exploit untergebracht, also der in dem infizierten Server untergebracht ist. Das heißt, nur derjenige, der den richtigen Secret Key hat zu dem Public Key, der da verwendet wird, der kann diese Befehle absetzen. Und das wird wahrscheinlich nur eine Entität sein auf der ganzen Welt, die jetzt hätte in diesen vulnerablen SSH-Daemons wildern können.
Das heißt, mit anderen Worten, die ursprüngliche Anweisung, dass das überhaupt funktioniert, wurde in einer Art und Weise untergebracht, die
sehr gut verschleiert ist.
Ja, die einerseits sehr gut verschleiert ist, andererseits eben konkret in einem Zahlenwert untergebracht ist, der entsprechend interpretiert werden kann vom System. Und dadurch, dass das im Grunde sowieso normalerweise auch zufällige oder fast zufällige Werte sind, können wir auch nicht mal von außen sehen, okay, läuft da jetzt was Relevantes durch.
Ich kann es ja nochmal aufeinander aufbauen, zusammenfassen.
Ja.
Ich möchte einen Befehl absetzen und es gibt ein ganz bestimmtes Protokoll, in dem ich diesen Befehl kodieren muss. Das halte ich jetzt ein. Ich schreibe meinen Befehl da rein, den ich ausführen möchte. Dann packe ich davor eine digitale Signatur, sodass nur ich derjenige bin, der eine gültige Bestätigung für diesen Befehl unterbringen kann. Das Ganze wird jetzt mit einem bekannten, aber zufälligen symmetrischen Schlüssel verschlüsselt, sodass ich einen kompletten Block habe, in dem man dieses Kommando nicht wiedererkennen kann, wenn man das jetzt mit dem Hex-Editor öffnen würde. Und diesen Block, den bringe ich jetzt in einem Zahlenwert irgendwo mittendrin unter.
Wahnsinn. Und das schicke ich dann?
Das heißt, verschleiert, verschlüsselt, damit man nicht mit dem Hex-Editor irgendwie irgendwelche ASCII-Strings für das Kommando sehen kann. Und dann auch noch signiert, sodass es nur der Angreifer selbst machen kann und kein anderer.
Okay, das ist natürlich, das baut das auf viele verschiedene Levels auf. Und vor allen Dingen, wenn diese Attacke selten eingesetzt werden würde, dann wird das auch niemand sehen, wie das jemals durchläuft, außer auf dem entsprechenden System, wo der Angreifer den Zugriff erlangen möchte. Das ist also so ein bisschen die Ebene. Das ist also der Teil, wie im Grunde die Attacke konkret ausgeführt wird. Ist eine spannende Geschichte. Was ich insbesondere am spannendsten an der Stelle fand, ist, dass im Grunde die Ausführung selber auch auf einem Protokoll sozusagen beruht. Also nicht ein Protokoll, weil es ja nur eine Nachricht ist, aber selbst die Commands werden nicht eins zu eins rübergeschickt, wie wir es in Proof of Concepts immer so demonstrieren. Da machen wir ja dann so, ha, ja, der Angreifer hat es eben nicht hinbekommen und dann werden Get-Parameter aus Webseiten eins zu eins dann ins System übergeben. Nein, das ist hier wirklich kodiert untergebracht und wird dann auch entsprechend auf dem System dekodiert, verifiziert und dann entsprechend ausgeführt. Und auf der anderen Ebene, also nicht nur der Ausführungsebene, gibt es auch die Ebene, wie es technisch untergebracht wurde. Und das ist auch nochmal spannend zu sehen, wie das im Grunde ablief. Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich den Code, aber dieser Code muss auch erstmal Zugriff auf die entsprechenden Routinen erlangen, um die es geht. Und da können wir eben beobachten, dass, oder konnte anderes Freund beobachten, dass da einige komische Änderungen untergebracht waren. Das heißt, wir hatten auf der einen Seite eine geänderte Toolchain, die unter ganz bestimmten Bedingungen andere Dinge gemacht hat. Und diese geänderte Toolchain war auch nur in den herunterladbaren Dateien, Download-Dateien vom XZ-Utils-Programm zu finden. Das heißt, im Repository war das gar nicht untergebracht. Es war nur in den herunterladbaren Dateien zu finden, wo normalerweise jeder annimmt, dass das drin ist, was im Repo drin ist. Deswegen war das auch bei den ganzen Distributionen die Annahme. Es war aber nicht so. Und da wurde wirklich tatsächlich an ganz bestimmten Stellen eine Flagge gesetzt, die dann bestimmte Funktionen aktiviert, die wieder im Repository untergebracht waren. Und da löst eine bestimmte Kette das dann so aus, dass beim Kompilieren etwas reingeladen wird, was dann im Grunde dekodiert wird und ausführbaren Code auf einmal im Programm hinterlässt. Und dieses System prüft dann auch erstmal noch, ob der Code in dieser XZ-Lücke unter bestimmten Bedingungen geladen wird. Und diese sind konkret 5 Bedingungen. Die Term-Umgebungsvariable darf nicht gesetzt sein. Das heißt, das System muss feststellen, dass es gerade nicht im Terminal ausgeführt wird. Der erste Aufrufparameter muss User SBIN SSHD sein. Das ist der Grund, warum die Leute überhaupt erstmal drauf schließen konnten, dass es sich hierbei um eine Angriffsattacke richtet, die nicht libz, libxz, sondern SSH betrifft. Dann LD-Debug und LD-Profile dürfen nicht gesetzt sein. Längen muss gesetzt sein und ein paar Umgebungsvariablen dürfen entweder gesetzt oder nicht gesetzt sein. Damit soll verschleiert und, werden.
Genau, und Debugger durften nicht laufen, glaube ich.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Der Debugger, der wurde auch entsprechend erkannt. Ist schon Wahnsinn. Also da haben wir so das Übliche drin, die übliche Laufzeitobfuskierung, dass zum Beispiel, wenn du Debug anschmeißt, das nicht funktioniert.
Ja. Aber es ist trotzdem, auch wenn wir jetzt viele krasse Sachen gehört haben, und was aus technischer Sicht auch positiv klingt, trotzdem wäre das Ganze nicht aufgefallen, hätten die Hacker sich bemüht, das Ding effizienter zu machen.
Genau. Das Problem war ja auch nur, dass der anderes Freund oder das anderes Freund auf die Lücke aufmerksam wurde, weil das System langsam war. Und das Lustige war, die Entwickler von Fedora oder irgendeiner anderen Distribution, ich glaube Fedora war es, die haben sogar noch mit dem Jiatang, dem Pseudonym, unter dem diese Commits, diese bösartigen Commits umgesetzt wurden, die haben noch gemeinsam mit ihm gedebuggt, damit das ein bisschen performanter wird, bis sie dann irgendwann drauf stießen, ei, das liegt wohl an einer ganz anderen Geschichte. Naja, und wenn eben diese Lücke reingeladen wird, dann wird, und das ist vielleicht noch spannend, mit Hilfe einer Special Function, die heißt iFunc, also iFunc, wird ein Funktionsaufruf umgebogen. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter zu erklären, wenn wir es mal auswalzen würden, aber es gibt ein paar Tricks, das hat insbesondere mit dem dynamischen Laden von Funktionsaufrufen zu tun. Du kannst Funktionsaufrufe zur Laufzeit umbiegen. Das heißt, du sagst, wenn das nächste Mal CRC32 Resolve geladen wird, dann springst du nicht an die Stelle, wo du normalerweise Funktion finden würdest, die ist ja dann schon kompiliert, sondern an meiner Position. Und damit sind sie an Stellen im Grunde immer weiter vorgesprungen, wo man auf einmal in den Routinen landet, die zur RSA Schlüsselüberprüfung eingesetzt werden. Weil die Frage ist ja natürlich, die Hintertür, die hast du ja gerade auf Ausführungsebene beschrieben, wie also das Ding ausgenutzt wird. Und dann ist ja natürlich immer noch die spannende Frage, okay, auf der anderen Seite muss ja der SSH-Server gewissermaßen manipuliert werden, dass man da dann einhaken kann in diese RSA Public Decrypt-Methode. Das auf jeden Fall auf der Exploit-Ebene. Ist also eine Sache, die können wir nochmal in einer zukünftigen Episode weiter auswalzen, was da jetzt technisch da drin steckt, weil das auch gar nicht so einfach zu erklären ist jetzt im Podcast. Aber da sind verschiedene Varianten drin. Also was wir uns daraus merken können, ist, okay, es wurden Methoden benutzt, um den Code erstmal unterzubekommen. Wir haben eine Umleitung eines Funktionsaufrufs und die entsprechenden Routinen wurden innerhalb von Testdateien versteckt, die normalerweise nicht im üblichen Quelltext liegen und wurden über eine Build-Instruktion aktiviert, die nur im Tarball des Releases lag, nicht im Repository. Ja, und das hat es natürlich deutlich schwieriger zu finden gemacht. So, das bringt uns dann im Grunde zur zwischenmenschlichen Ebene, denke ich mal. Ne? Wie kriegst du jetzt so eine Sicherheitslücke unter?
Ja, das war insgesamt, glaube ich, ein ganz schön groß angelegtes Unternehmen. Ne? Du hast ja vorhin schon gesagt, das hat bis zu 3 Jahre gedauert. Das heißt, die haben sich über Jahre hinweg in dem Projekt, ja, verlinkt, die haben dazu sinnvolle Dinge beigetragen, um dann tatsächlich zu einem Punkt X mal eine Malware abzusetzen. Das kann man natürlich, könnte man die Vermutung anstellen, ja, vielleicht wurde auch der Account übernommen und ist erst plötzlich bösartig geworden, aber ich glaube, darauf weist es nicht hin, oder?
Genau, es ist eben ein sehr besonderes Unterfangen, ne? Also es beginnt harmlos im Herbst 2021. Jiatang, ein Name, der bald in die Annalen der Cyberkriminalität eingehen sollte, sendet seinen ersten Patch an die Entwickler-Mailing-Liste der XZ-Utils. Vielleicht nochmal, um das vor Augen zu führen, in der ganz klassischen Linux-Welt ist es so, man kann nicht den Quellcode einfach bearbeiten. Man kann eher einen Patch schicken und sagen, lieber Autor, es wäre schön, wenn das hier da reinkäme, wie findest du das? Und es ging im Grunde los mit einer simplen Punkt-Editor-Config, so kaum eine Aktion, die Misstrauen wecken könnte. Na, doch hinter der Fassade der Hilfsbereitschaft verbarg sich eben so ein langfristiger Plan und über Monate baute Jiatang seine Glaubwürdigkeit auf, lieferte Beiträge und selbst aus rückblickender Sicht waren die ersten Beiträge tadellos, also war 1A. Ne? Und damit wurde eben im Projekt ein gewisses Vertrauen aufgebaut. Und jetzt wird es im Grunde spannend. Wenn man im Grunde diesen Einstieg als Akt 1 betrachten kann, dann folgt jetzt im nächsten Schritt Akt 2, der Aufstieg. Ne? Durch die scheinbar wohlgemeinten Interaktionen und technischen Beiträge erlangt eben Jiatang das Vertrauen der Community. Er wird zum Mitverwalter, also dem Maintainer, befördert. Und das ist eben so ein Schlüsselmoment, der ihm die Türen da öffnete. Und damit das überhaupt so gelang, haben mysteriöse Figuren wie Giga Kumar oder Dennis Enns den eigentlichen Hauptverwalter des Projektes, Lasse Collin, unter Druck gesetzt, was die Übertragung der Verantwortung beschleunigte. Es ist also so eine sorgfältig orchestrierte Kampagne. Und ja, das ermöglichte eben, dass Jiatang da den Zugriff bekommen könnte. Ne?
Ja, ist schon eine ordentliche Nummer, also die da abgelaufen ist. Also es war schon ein langfristiger Plan.
Ja, und er wurde eben durch verschiedene Sachen nochmal beschleunigt. Das heißt, es gab eben diesen einzelnen Durchlauf der Attackenkomponenten, wie erstmal Vertrauen aufgebaut wurde, wie dann die Sicherheitslücke eingebaut wurden und auf einmal wurde dann die Zeit knapp, lustigerweise. Weil zwei interessante Dinge passierten. Die erste Frage, die man sich stellen kann, ist, warum jetzt?
Ja gut, aus politischer Sicht gibt es eine ganze Menge Spannungen gerade, die für einzelne Akteure das schon irgendwie vorteilhaft hindrehen würden, wenn sie die Kontrolle über allerlei Computersysteme hätte, ne?
Genau. Und zudem war es jetzt so, dass Ubuntu 24.04 LTS ansteht. Das heißt, eine ziemlich dicke Version und die kommt ja üblicherweise mal im April alle 2 Jahre. Und jetzt gerade werden nämlich die Pakete zusammengesucht, die man dann langfristig auf 10 Jahre supporten möchte. Und da natürlich so ein Ding unterzubekommen, das ist wie Jackpot. Also die Zwischenversion von Ubuntu aktualisiert nahezu niemand im Produktivsystem. Ja, ein paar, die das privat nutzen vielleicht, aber üblicherweise nehmen wir ja mal LTS. Und ja, hätten sie fast unterbringen können. Und die andere Geschichte war eben, was so ein bisschen den Zeitdruck erhöht hat. Systemd hat die Komponente von Xset auf einmal rausschmeißen wollen als Abhängigkeit. Das heißt, das sorgfältig aufgebaute Vertrauen hätte untergraben oder hätte nutzlos werden können, wenn jetzt im Grunde das Projekt, das übernommen werden soll, gar nicht mehr als Angriffsvektor dienen kann.
Gegen was wollten die das ersetzen?
Oh, gute Frage. Ich glaube, die wollten was selber nutzen. Ich suche das mal ganz kurz. Also wie gesagt, in den Shownotes packe ich euch die Zeitleiste, die ich total spannend finde. So, ich guck mal ganz kurz. 5. März. Also die Änderung kam Ende Februar diesen Jahres rein. Da wurden sie ins Repo eingepflegt. Und am 5. März kam eine Änderung rein bei Systemd, wo der Einsatz der Komponenten umgebaut werden sollte. Und die werden wahrscheinlich immer noch auf Systemd, die Lib setzen, aber die Art und Weise wird umgesetzt, geändert, wie sie drauf zugreifen. Also die Attacke wäre unschädlich geworden. So haben sie es im Wesentlichen zusammengefasst. Und ja, das macht es eben deutlich schwieriger, ne? So, das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Attacke, die das im Grunde versucht, zu dem aktuellen Zeitpunkt bestmöglich unterzubringen. Wir haben eine bestimmte Funktionsweise und wir haben den Zeitpunkt oder den Zeitdruck, dass vielleicht die Attacke ungültig wird oder nicht ausnutzbar. Das kann eben vielleicht auch einer der Gründe sein, warum bei der Performance so geschlampt wurde. Und was natürlich jetzt tatsächlich auch noch ganz spannend ist, dass dieses ganze Konglomerat, diese ganzen Leute, die da drumherum gewirkt haben, die haben im Wesentlichen nicht nur bei den Distributoren Stress gemacht, sondern sie haben auch noch bei Google OSS Fuzz, also ein Projekt, was im Grunde sich um das Fuzzing von Open-Source-Komponenten dreht, haben sie in der Konfiguration, die öffentlich einsehbar ist, die Maintainer darauf scharf gemacht, dass sie iFunk, also die Komponente, wie die Aufrufe umgebogen werden, dass die dort abgeschaltet wird. Das heißt, die haben gesagt, okay, baut mal die Komponente so, dass dieses ganze iFunk da gar nicht läuft. So, weil sie haben vorgegeben, da gibt es auf einmal Probleme, wenn das dann genutzt wird, aber diese Probleme haben die Angreifer selber eingebaut. Dass es auf der einen Seite erstmal so aussieht, da geht was nicht, wenn iFunk aktiviert ist, in Wirklichkeit haben sie die Lücke vorbereitet. Ja, und dementsprechend haben sie Google oder dieses Projekt so überzeugen können, dass der Scanner diese ganze Konstellation nicht mehr erkannt hätte. Also nur mal, um so diese Dimension sich da vorzustellen. Es gab trotzdem Valgrind-Errors. Das heißt, als die Attacke dann drin war, fiel dann auf, okay, da kommen jetzt immer mehr Probleme auf. Und das führte ja im Wesentlichen dazu, dass dann viele Distros, unter anderem auch Debian, gesagt haben, so, ja, kann das nicht noch ein bisschen dauern oder so. Und ja, das hat es dann so ein bisschen untergebracht. Naja, und das bringt uns im Grunde zur dritten Analyse, der dritten Ebene davon, der Ökosystemebene. Du hattest ja erzählt, du warst betroffen.
Ja, ich hatte auf meinem, ich benutze Manjaro und da hatte ich die Bibliothek drauf. und habe aber tatsächlich, ich glaube, am Tag noch oder am Tag nach dem Erscheinen der Nachrichten gab es schon das Update.
Auch natürlich unter dem Umstand, dass insbesondere Debian und Red Hat betroffen waren, weil die ja OpenSSH so gepatcht haben, dass Systemd funktioniert und durch die Abhängigkeiten sich das dann reingezogen hätten. Ne? Ja. Und diese Verkettung, die lag unter Manjaro, also auf jeden Fall unter Arch Linux, soweit ich weiß, nicht vor, sodass also dieser ganz konkrete Anwendungs- oder Angriffsvektor nicht funktionierte. Und die Schwierigkeit, warum jetzt trotzdem noch zum Update geraten wurde, war ja eben, okay, wir wissen immer noch nicht, was da drin ist. Da ist eine Binary, von der wir nicht, wie es läuft. Aber davon mal abgesehen, ist das da dann so drin. Und wie gesagt, die Änderungen, die wurden nicht einfach so aufgenommen. Aber bei den Distributionen, die Rolling Release machen, und nicht auf stabile Versionen hoffen, da rutschte das eben schneller durch. Und deswegen haben wir eine Reihe von Distributionen, die sind betroffen. Das sind im Grunde diese ganzen Rolling-Release-Dinger. Und die stabilen Distributionen, wo das alles ein bisschen länger braucht, da dauert das dann eben. Konnte da noch nicht einfließen, weil die Lücke ja auch erst 2 Monate alt ist. Was so ein bisschen natürlich die Frage aufwirft, wir erzählen ja immer allen Leuten, updatet eure Systeme recht schnell. Das ist ja das erste Mal so ein Argument, können wir nicht noch ein bisschen warten? Ne?
Ja, schon irgendwie, ne? Also, wobei das wahrscheinlich keine Empfehlung ist, die man irgendwie generalisieren sollte oder könnte.
Ja, auf jeden Fall.
Tja. Ist natürlich schon ein bisschen schwierig, ne?
Genau. Also. Aber es wurde ja, wie gesagt, gefunden und wurde auch dementsprechend jetzt rausgeschnitten aus dem System. Wir haben jetzt eine Reihe von Konsequenzen. Das Repo wurde erstmal auf GitHub gesperrt. Die Signaturen von den entsprechenden Attackern, Jan Ting und ich glaube Lasse Collin wurde auch also alles rund um dieses XZ-Projekt wurden erstmal die Signaturen dann gesperrt, sodass diese auch jetzt keine Pakete mehr veröffentlichen kann. Dann fiel den Leuten irgendwann auf, naja, die haben ja schon an ziemlich vielen Projekten mitgewirkt das ruft jetzt erstmal ein paar genauere Untersuchungen auf den Plan, was man langfristig damit im Grunde tun sollte, weil sind jetzt andere Einreichungen noch böse oder haben wir jetzt erstmal das Wichtigste davon geschafft. Ja, was nehmen wir aus der Aktion mit?
Ich glaube, wir müssen uns ganz dringend in Zukunft mal drüber unterhalten, wie man grundsätzlich solche längerfristig geplanten Aktivitäten erkennen kann. Vielleicht findet man ja irgendwelche Eigenschaften, Eigenarten, die man so generalisieren kann, dass sie der Allgemeinheit weiterhelfen beim Entdecken solcher Fälle.
Genau. Und es wird natürlich deutlich schwieriger. Also was ich auf jeden Fall mitnehmen würde aus dieser ganzen Nummer ist, der Attacker, der hat natürlich aus seiner Sicht hat er versagt. Der kam nicht zum Ziel, das wurde glücklicherweise vereitelt. Was der Attacker jetzt aber aus der Nummer mitnehmen kann, ist zu sehen, wie die Verteidiger arbeiten. Mhm. Das heißt, er kann jetzt beobachten, okay, wie wird das Ganze aus den Repos wieder rausgestrichen, was müsste ich als Angreifer das nächste Mal besser machen? Das kann ja jetzt jeder Angreifer live sehen, weil alles ja so öffentlich abläuft. Durchläuft. Wäre das im Übrigen Closed Source, hätte man natürlich davon ausgehen können, dass entweder sowas vertuscht wird oder gar nicht erst gefunden wird. Und das macht es eben schwieriger, das zu erkennen. Und AI und der ganze Kram, um diesen Begriff auch nochmal unterzubringen, solche Sockenpuppenkonten, also im Grunde solche Fake-Konten, die bestimmte Aufgaben unter falschen Namen durchführen. Diese Art von Konten wird natürlich durch LLMs deutlich beschleunigt. Das heißt, unbekannten Internetbeitragenden, also Leuten, die da irgendwie Beiträge hochladen. Es können entweder echte Nutzer sein oder Bots die gutartige Aktionen verfolgen, oder Bots, die den einzigen Zweck haben, sich Vertrauen in der Community zu erschleichen, das dann bösartig ausgenutzt werden kann. Das ist eben die traurige Wahrheit. Und mit der müssen wir irgendwie klarkommen.
Ja. Die Gefahr ist natürlich da, gerade wenn die Angreifer jetzt genau beobachten, das werden sie tun, wie die Verteidiger jetzt arbeiten, dass sie, auch wenn es jetzt möglicherweise Systeme gibt, die das versuchen, automatisiert zu überwachen, dass die direkt dagegen trainieren.
Genau.
Also vermutlich müssten die Sicherheitsdienste, die Sicherheitsbehörden hier den ersten Schritt machen und Möglichkeiten entwickeln, um dagegen vorzugehen oder zumindest auf Provider-Ebene. Tja, das ist natürlich die Frage, wenn die sowas tun, was ich sehr hoffe, würde die Allgemeinheit das überhaupt mitbekommen?
Ja, das ist auch so ein bisschen das Thema, was wir jetzt natürlich hier beobachten können. Das heißt, diese Lücke, die ist so kompliziert zu erklären. Also alle, die in der Fachbranche sind, die finden das sicherlich genial, also wie sie es umgesetzt haben. Also entweder genial oder schreckend, eben eine Kombination daraus. Aber außerhalb diesen Kreisen kannst du das niemandem vermitteln so einfach. Da kannst du auch keine Mehrheiten gewinnen und damit kannst du auch nicht Budget einwerben. Und IT-Sicherheit ist ja immer so ein Thema, damit kämpfen wir uns ja jedes Mal ab. Wenn du die Kosten für IT-Sicherheit streichst, dann wirst du das erste Quartal wahrscheinlich damit überleben. Und danach kannst du schon längst weg sein. So, und auch hier haben wir wieder so ein typisches Szenario. Der Angriff, die Verteidigungsstrategie muss ganzheitlicher sein. Und auch wenn du jetzt zum Beispiel Sicherheitsbehörden erwähnst, unter welchem Aspekt arbeiten sie? Das heißt, sammeln sie Sicherheitslücken? Nutzen sie sie selber aus? Oder versuchen sie, die heimische Wirtschaft zu unterstützen, indem denen das berichtet wird? Das ist eben ein sehr schwieriges Unterfangen. Das heißt, auch auf dieser Ebene haben es Angreifer immer einfacher als Verteidiger, weil es wird immer jemanden geben, einen Angriff positiv findet oder für sich da Vorteile herausauft.
Ja, das ist ja grundsätzlich so, dass Angreifen oftmals leichter als Verteidigen ist.
Genau.
Na, weil der Angreifer muss ja nur einmal Glück haben, währenddessen der Verteidiger permanent Glück haben muss.
Genau, und das.
Der eine versagt, hat verloren.
Ja, und das macht auch den letzten Punkt so schwierig, der mich am meisten ärgert. Die Lücke hat uns eine Sache gezeigt: Man kann OpenSSH backdooren. So. Wir wollen eigentlich Zero Trust Architekturen entwickeln. Zero Trust bedeutet im üblichen Kontext, Google hat zum Beispiel umgesetzt mit Beyond Corp. Es gibt ein Research Paper dazu, das ihr euch durchlesen könnt in den Shownotes. Aber diese Geschichte, die Google umgesetzt hat, führt dazu, dass ihr im Grunde alle internen Dienste ins Internet packt und eine Zertifikatsabsicherung drumherum macht. Und in der Theorie können wir ja jetzt sagen, okay, das ist total sicher, weil wir haben VPN-ähnliche Absicherung, weil du Mutual TLS machst. So. Wenn wir jetzt allerdings mitbekommen, dass diese Komponenten, die eigentlich die Zertifikatsprüfung durchführen sollen, selber verwanzt oder mit Hintertüren ausgestattet werden können, dann macht es das natürlich deutlich schwieriger, weil jetzt musst du auf einmal wieder Infrastrukturen etablieren, wo der Attack Vektor nach außen ein ganz kleines. Also eine Variante wäre zum Beispiel der SSH-Server nur hinter WireGuard. Mhm. Weil du ja davon ausgehst, okay, WireGuard, da ist es schwieriger, eine Sicherheitslücke unterzubringen. Und vielleicht so ein großer Server, wo jetzt Nginx läuft, wo mit OpenSSL eine Zertifikatsprüfung noch irgendwie reingehuckt wird, wo man da vieles einschleusen kann. Da kriegt man einfach eine Lücke runter. Das heißt, diese Dienste, die müssten eigentlich schon wieder, SSH war ja im Grunde, wenn du es richtig konfiguriert hast, als ein Dienst bekannt, der wenig Angriffsfläche hat, weil er eben funktioniert. Und wenn wir jetzt zum Schluss kommen, okay, OpenSSH ist doch etwas vulnerabler als andere, da musst du die Angriffsfläche entfernen und das wieder in interne Netze packen. Und das macht eigentlich wieder viele Entwicklungen, wo wir gedacht haben, wir wären weiter schon wieder rückgängig. Aber das können wir ja, glaube ich, generell in der IT-Sicherheitsbranche beobachten. Wir versuchen eben mehr IT zu etablieren, als wir sicher beherrschen können.
Ja, aber das, so entwickelt sich natürlich auch die Welt weiter. Es wird alles immer komplexer werden und wir müssen halt zusehen, dass wir irgendwie den Überblick behalten, was natürlich zunehmend schwieriger wird. Also vielleicht hilft uns auch die KI oder aber auch nicht. Sie macht es vielleicht auch komplizierter. Ja, mal schauen, wohin die Reise geht. Also ich glaube, spannend bleibt es auf alle Fälle.
Spannend bleibt es auf alle Fälle. Ja, und mit diesen Worten würde ich, glaube ich, auch die heutige Podcast-Folge schließen. Wir haben ein bisschen länger gemacht als üblich, war aber auch ein komplexeres Thema. Und es ist vielleicht nicht das letzte Mal, dass wir drüber reden. Also die Sache muss noch abschließend untersucht werden. Und dann wird es auch noch weitere neue Erkenntnisse geben. Und dann werden wir, denke ich, mal schlauer aus der ganzen Nummer, ne?
Ja, hoffentlich lernen wir was draus. Und vor allen Dingen die entsprechenden Akteure auch.
Ja, ja. Ja.
Das würde ich mir wünschen.
Das ist tatsächlich zu hoffen. Na gut. Wir hören uns demnächst wieder. Ich wünsche euch zwei schöne Wochen. Und dann hören wir wieder voneinander, ne?
Lasst uns einen Kommentar da. Macht's gut. Ciao.
Ciao. Wir freuen uns, euch diesen Podcast heute präsentiert zu haben und sind natürlich gespannt auf euer Feedback, eure Fragen und eure Anregungen. Wenn ihr darüber hinaus Wünsche habt, welche Themen wir in den nächsten Folgen behandeln sollen, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schicken an info@risikozone.de. Dieser Podcast ist jung, deswegen freuen wir uns umso mehr, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oder der Plattform oder dem Podcatcher eurer Wahl abonniert und uns auf Twitter @risikozone folgt. Kommentiert, bewertet, sprecht über uns und erzählt es eurer Familie und euren Freunden. Für die Musik bedanken wir uns bei Jason Shaw von audionautics.com. Freut euch auch nächstes Mal wieder auf spannende Themen und interessante Einblicke. Weitere Informationen zum Podcast, den Episoden sowie den Shownotes könnt ihr jederzeit unter risikozone.de abrufen. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit. Auf Wiederhören!